Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Football's coming home. Wenn es bei der Borussia mal nicht ganz so läuft, denkt ihr dann auch an diesen englischen Song? Wie die Gladbacher und Borussia-Fans in ganz Deutschland haben auch die Engländer ein ganz besonderes Verhältnis zum Fußball und zu Mönchengladbach. Ja, Borussia und die Briten. Das ist ein faszinierendes Thema. Eins, das ihr jetzt in der Fohlenwelt am Borussia-Park entdecken könnt. In einer neuen Sonderausstellung erzählt die Fohlenwelt kleine und große Geschichten rund um Borussias besonderes Verhältnis zum britischen Fußball. Dafür verwandelt sich der Ausstellungsraum in einen britischen Fußballpub. Und ihr könnt dort im EM-Jahr 2024 in internationalen Beziehungen schwelgen. Lasst euch an der Theke von einem Spieler die Story vom ersten Borussia-Trip nach Schottland 1960 erzählen. Spielt am Kicker das Europapokalfinale der Landesmeister von 1977 gegen den FC Liverpool nach. Oder erfahrt von britischen Fans, warum sie ihr Herz an Borussia verloren haben. Taucht ein in die britisch-borussische Geschichte, in der Fohlenwelt. Der Zugang zur Sonderausstellung ist im regulären Ticketpreis enthalten. Alle Infos und Tickets auf borussia.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Fohlenfutter-Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon heute mal ein Personalwechsel wieder. Ich bin dabei, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers mir zugeschaltet heute vom einen Mönchengladbach ins andere, Thomas Kuhlke. Hallo Thomas.
Hallo Carsten, grüße dich.
Ja, wir sprechen heute sozusagen in der Zwischenzeit. Also jetzt ist der Vereinsfußball vorbei, das Champions League Finale ist vorüber. Der frühere Gladbacher Marco Reus hat mit Borussia Dortmund erlebt, was Gladbach auch gegen Real Madrid erlebt hat. Real gewinnt am Ende irgendwie immer. Ja, und wir schauen jetzt auf die Dinge, die bis mit der Europameisterschaft zu tun haben, die aber auch schon mit der neuen Saison zu tun haben, die Borussia Mönchengladbach natürlich angehen. Und ja, Thomas, es gibt tatsächlich die ersten Fakten zu verkünden, was die Termine angeht. Gestern Abend, also am Samstagabend, wir nehmen auf, am Sonntagmorgen, mal zu einer ganz anderen Zeit, am Sonntagmorgen wissen wir, dass Borussia Mönchengladbach das erste Pflichtspiel der neuen Saison in Aue bestreiten wird, bei Erzgebirge Aue. Und Thomas, ja, du hast nachgeguckt in der Statistik, das ist ein Gegner, der durchaus bekannt ist in Gladbach, ein Drittligist, Gladbach ist Favorit und bisher, glaube ich, der Rolle auch gerecht geworden, wenn es gegen Aue ging.
Jo, die Bilanz könnte man sagen, die macht Hoffnung. Es gab bisher 3 Spiele gegen Erzgebirge Aue und es gab 3 Siege. Und an das letzte Spiel, da musste ich gar nicht groß nachschauen. Da habe ich dann so noch meine eigenen Erinnerungen dran, da ich damals in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2010-2011 dabei war im Erzgebirge. Bin mitgefahren, habe die Mannschaft sozusagen begleitet. Da hat es einen 3-1-Sieg gegeben, Tore von Michael Bradley, Mo Idrissou und Marco Reus. Ja, damals ein guter Auftakt in die Saison. Allerdings hätte man sich, glaube ich, nicht träumen lassen, wie kompliziert diese Saison dann später noch geworden ist. Das war die Saison, die dann letztlich in der Relegation geendet ist. Allerdings glücklicherweise sozusagen aus Gladbacher Sicht in der geglückten Relegation. Ja, aber das war in dem Moment nicht abzusehen. Einen solchen Start in die Saison wird sich Gerardo Seoanes Mannschaft mit Sicherheit dann auch wünschen. Gladbach ist natürlich der Favorit, hat aber mit Sicherheit nicht so ein leichtes Los wie in den vergangenen beiden Jahren. Da waren es ja wirklich reine Amateure, auf die Gladbacher getroffen sind mit dem SV Oberachern und mit TuS Bersenbrück. Also ein 9-1 oder ein 7-0. Denke ich, werden wir da nicht sehen im August.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, das war ein Einstieg in eine Saison, ja, ich sag mal zum Vergessen, andererseits eine Saison, die im Rückblick natürlich extrem wichtig war für den Verein, aber da kann ich jetzt schon so den ein oder anderen Schwarzseher unter den Fans mir gut vorstellen, der sagt, oh mein Gott, was für ein Oben Aue, das gibt eine Relegation und sowieso nach der vergangenen Saison wäre das ja der nächste Schritt für Borussia Mönchengladbach von Platz 14 auf Platz 16 und dann eben in diese Relegation. Ja, aber erstmal ist es nur Aue und Gladbach fährt definitiv als Favorit dahin und ich glaube, dass man es der Mannschaft nicht nur zutrauen darf, sondern auch muss und da ist der Druck auch ja völlig zu Recht bei Borussia Mönchengladbach. Da sollte die zweite Runde erreicht werden. Es ist nicht das einfachste Los, aber ich bin der Meinung, dass ein Los, was einen gerade auch schon in der ersten Runde ein bisschen fordert, auch nicht den Leichtsinn fördert und bin auch der Meinung, dass die Saison in Gladbach ohnehin eine ist, in der sich viel mehr auf das Wesentliche konzentriert werden muss. Und wenn man dann in Aue, das wird mit Sicherheit auch eine harte Gangart dort sein, gleich mal richtig so in der Saison gefordert wird, finde ich gut. Also gutes Pokallos mit Siegpflicht, würde ich mal sagen, Thomas. Und wer dann am Ende dahin fährt aus dem Fohlenfutter-Team, das werden wir wahrscheinlich noch entscheiden. Du bist zumindest in der Verlosung.
Das stimmt. Wir haben schon den Dienstplan so weit stehen, dass ich weiß, dass ich an dem Wochenende Dienst habe. Mal sehen, ob ich da wieder den Finger direkt als Erster hebe oder ob ich da jemand anderem noch den Vortritt lassen würde. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. Ich war letztes Jahr in Osnabrück. Wie gesagt, das war ein, sagen wir mal, aus der Sicht des Zuschauers ein sehr angenehmes Spiel, ein 7-0, wo man sich jetzt keine Sorgen machen musste, ob jetzt da vielleicht noch eine Verlängerung kommt. Ich war allerdings auch dieses Jahr in Saarbrücken, beim zweiten Anlauf in Saarbrücken, also da, wo dann auch tatsächlich gespielt worden ist. Ich würde mal behaupten, so ein Märzwetter werden wir hoffentlich dann im Erzgebirge nicht haben, aber das könnte ein ähnliches Spiel natürlich werden. Saarbrücken ist ein Ligakonkurrent von Aue, also da weiß die Mannschaft, worauf sie sich einzustellen hat und ich gebe dir recht. Ich halte es eigentlich auch immer für eine ganz gute Sache, wenn man im ersten Spiel auch schon ein bisschen gefordert wird. Das hilft meines Erachtens auch schon für den Start in die Liga, so richtig auf Betriebstemperatur zu kommen. So ein 7-0 oder ein 9-1 gibt das mit Sicherheit nicht so her. Und ich denke, dass Aue diesbezüglich ein ganz attraktives und interessantes Los sein wird.
Ich finde auch, dass die Borussen, die Mannschaft, Trainer Sewane, gerade was den Pokal angeht, auch wirklich sehr wachsam sein müssen. Denn der Pokal war es ja nun in der vergangenen Saison. Du hast die Niederlage beim 1. FC Saarbrücken, dem Drittligisten, angesprochen, bei dem ja wirklich die ganze Saison auf den Rücken gefallen ist. Wie man so schön sagt, der Stecker gezogen wurde. Der Traum geplatzt ist von Berlin. Der kam ja dann nochmal hoch, als dann das Pokalfinale tatsächlich stattfand zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern, der ja Gladbachs Halbfinalgegner gewesen wäre, aufgrund des Spielausfalls war das ja schon bekannt. Also ich glaube, im Pokal insbesondere haben die Gladbacher eine extrem hohe Pflicht, gut zu performen und gerade in solchen Spielen auch ihre Standhaftigkeit zu beweisen und zu zeigen, dass das in der vergangenen Saison einfach überhaupt nicht ging da in Saarbrücken. Und wie immer das Spiel auch gelaufen ist, wie glücklich oder unglücklich, da muss man mit einer ganz anderen Einstellung rangehen. Und das kann man gleich im ersten Spiel zeigen. Deswegen nochmal, sind wir ja wirklich einer Meinung, ein guter Gegner. Und der DFB-Pokal ist ja immer dieses Träumen von. Und 2025, Thomas, das brauche ich dir nicht zu erzählen, ist dann ja auch sozusagen das, ich rechne mal eben schnell, das 30-Jährige des DFB-Pokalsiegs von 1995. Wahnsinn, 30 Jahre ist das schon her. Das ist, du hast es mal gesagt, früher dachte man immer in den Schwarz-Weiß-Bildern die 70er, aber jetzt sind diese Erfolge, 30 Jahre der letzte Titel her für Borussia Mönchengladbach, absoluter Wahnsinn, wobei ja 2024 auch schon 20 Jahre Borussia Park ist. Also die Zeit rast wirklich dahin und ja, DFB-Pokal, wie gesagt, vor 30 Jahren gewonnen und Thomas, es ist ja dieser Traum, der seitdem besteht, dieses große Ding wieder nach Berlin zu fahren, mindestens ins Finale und ich glaube, da kommt Gladbach auch nicht dran vorbei, denn meines Erachtens nach der schnellste, aber auch der einzige Weg für Borussia zu einem Titel.
Ja, und ich glaube, das Ganze macht es umso bitterer, weil man, wenn man sich das mal vor Augen führt, was man so in den letzten 30 Jahren für Chancen hatte, mehrmals Halbfinalteilnahmen, mehrmals dort im Elfmeterschießen gescheitert, mehrmals auch gegen unterklassige Mannschaften rausgeflogen, Union Berlin, Alemannia Aachen. Und auch in den Viertelfinalspielen, da passt ja Saarbrücken sehr, sehr gut in diese Reihe, einfach zu häufig gegen unterklassige Teams Chancen vergeben, auch im eigenen Stadion relativ häufig verloren. Keine so tolle Bilanz im Borussia-Park. Also das heißt, das Einzige, was in den letzten Jahren nicht so passiert ist, ist in der ersten Runde rauszufliegen. Man könnte jetzt sagen, das ist dann wiederum ein gutes Omen für das Spiel in Aue. Aber alles andere, da hat man schon das Gefühl, dass das ein Wettbewerb der verpassten Möglichkeiten so in den letzten 30 Jahren war. Und wenn man sich mal dann vor Augen führt, wie das in den Jahrzehnten davor war, dass doch Gladbach recht häufig im Halbfinale stand oder eben auch bis nach Berlin geschafft hat. Alleine so eine Endspielteilnahme hätte was ausgelöst. Haben sie nicht geschafft im vergangenen Jahr. Jetzt gibt's einen neuen Anlauf und was du schon gesagt hast, nächstes Jahr, so diese Fünferjahrgänge, das sind ja dann immer so Jahre der Jubiläen, da wird ja einiges dann kommen. Ich glaube, was haben wir dann? 60 Jahre Bundesliga-Aufstieg, 50 Jahre erster UEFA-Pokalsieg und Meisterschaft. Also es gibt dann einiges und da reiht sich die 30 Jahre DFB-Pokalsieg ein, aber du hast recht, das ist schon erschreckend, wie lange das jetzt schon her ist.
Naja, und dann kommt ja nächstes Jahr tatsächlich auch die 10 Jahre erste Champions-League-Qualifikation dazu. Die 2015 gelang Borussia damals Dritter. Und selbst das, Thomas, scheint ja schon wirklich unendlich weit weg. Damals die Jubelbilder aus Bremen nach dem 2:0-Sieg natürlich unvergessen. Aus der Gladbacher Kabine wurde gepostet. Das hat es dann auch schon länger nicht mehr gegeben in dieser Art und Weise. Wie gesagt, erste Champions League Teilnahme und das ist der DFB-Pokal, der Pokal der großen Chancen. Ich war ja bei diesen ganzen Halbfinals seit 2001 dabei, in Berlin gegen Union, in Aachen dann diese Handspielgeschichte, dann natürlich die beiden Heim-Halbfinals gegen den FC Bayern und gegen Eintracht Frankfurt. Halbfinale bin ich ja immer so ein bisschen, sage ich, da musst du natürlich erstmal hinkommen und das ist ja immer so, die Vorwurfebene ist halt eine andere, als wenn man beim Drittligisten im Viertelfinale rausfliegt. Das gab es ja auch schon mal in Bielefeld vorher im Elfmeterschießen zum Beispiel, wo auch die Chance riesengroß war, da möglicherweise in Richtung Pokal zu schauen. Und von daher, ja, Halbfinals sind halt dann immer speziell, aber ja, Gladbach war bis auf das gegen Bayern doch immer irgendwie ein bisschen Favorit oder ein bisschen mehr sogar gegen Union in Aachen und natürlich auch gegen Eintracht Frankfurt damals. Das war ja noch eine andere Eintracht. Für die war ja dieses Halbfinale der Startschuss in die erfolgreichen Jahre, die dann für die Frankfurter folgten. Aber wie gesagt, der Pokal ist, glaube ich, der Wettbewerb der großen Träume und Gladbach hat ihn ja dann auch schon dreimal gewonnen und ja, würde ich mal sagen, Chance nutzen, zumindest mal in der ersten Runde und über Aue den ersten Schritt in Richtung Berlin tun. Damit haben wir, glaube ich, ja doch eine Menge und alles über den Pokal für den Moment gesagt. Wie gesagt, wir schauen noch, wer hinfährt. Ob der Saarbrücken-Loser Grulke oder vielleicht doch die Kollegin Hanna Gobrecht. Ja, gut, bei der ist das Spiel ausgefallen in Saarbrücken. Da können wir jetzt gucken, was der bessere Weg ist. Und dann schwenken wir doch mal von einer weniger schönen Geschichte der zu vergangenen Saison zur. Thomas, ich würde mal sagen, da können wir beide uns jetzt drüber streiten, denn noch gibt es ja auch einen Robin Hack. Aber ich finde, zur schönsten Geschichte der vergangenen Saison, das ist ja die vom Rocco Reitz, dem Eigengewächs, das eins in der Kurve stand, das in die Bundesliga gekommen ist, für Borussia das Tore geschossen hat. Ja, und das jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft ist, in der Vorbereitungszeit auf die Europameisterschaft, die Heim-Europameisterschaft. Und am Freitag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, am Freitagabend ist das Länderspiel im Borussia-Park gegen Griechenland und es besteht die Chance jetzt, wie gesagt, es ist Sonntag, noch ist nichts entschieden, aber es besteht die Chance für Rocco Reitz, erstens möglicherweise dort im Spiel, im eigenen Stadion, im eigenen Wohnzimmer, wo er selbst in der Kurve gestanden hat, ein Länderspiel zu bestreiten und zweitens, ich habe eine Geschichte dazu gemacht, 10 Jahre nach 2014 Kramer 2.0 zu werden. Thomas, was sagst du dazu?
Ja, du hast ja gerade eben schon die Überleitung gemacht und die Überleitung könnte man auch in Richtung große Träume, das war ja der DFB-Pokal für Borussia, kann man genauso die Überleitung wählen zu Rocco Reitz, großer Traum, vielleicht tatsächlich noch eine Europameisterschaftsteilnahme. Ja, und die Geschichte liest sich ja tatsächlich genauso, wie es vor 10 Jahren, wir sind wieder bei einem Jubiläum, sich zugetragen hat mit Christoph Kramer, vielleicht als Nationalmannschafts-No-Name plötzlich da noch mit reinzurutschen in das Aufgebot. Jetzt erstmal ist es einfach eine super Konstellation für Rocco Reitz. Er konnte da reinschnuppern. Er hat jetzt die Gewissheit, dass der Bundestrainer ihn auf dem Schirm hat. Gibt jetzt alles, alleine schon die Verlängerung. Normalerweise sollten er und Gruder von Mainz ja nur ein paar Tage bleiben, um das Team so ein bisschen aufzufüllen in den Trainingseinheiten. Jetzt ist es verlängert worden mit den beiden Spielen. Du sagtest ja, es könnte ein Debüt in Gladbach geben. Es kann ja theoretisch auch schon jetzt passiert sein, wo ihr das jetzt hört. Am Montag gibt es das Länderspiel gegen die Ukraine. Also insofern könnte Rocco Reitz am Ende dieser Woche da mit 2 Nationalmannschaftseinsätzen plötzlich stehen. Und eventuell, je nachdem, man will es ja niemandem wünschen oder das jetzt vorhersagen, aber könnte natürlich auch sein, dass er plötzlich noch im Aufgebot steht. Wer weiß.
Ja, und wir haben ja schon an die Geschichte von Christoph Kramer erinnert, damals ja auch starken Endspurt in der Saison gehabt und ein Tor in Wolfsburg geschossen. Und dann gab es einige Verletzungen im zentralen defensiven Mittelfeld und schwuppdiwupp war Christoph Kramer bei der WM dabei, spielte auch im Borussia-Park, auch damals ein Spiel im Vorfeld der Weltmeisterschaft im Gladbacher Stadion und am Ende war er dann Weltmeister. Zwar vom Finale nicht alles mitbekommen, so wie man jetzt aus der ARD-WM-Doku erfahren hat, auf der Liege, in der Kabine liegend nach dem Knockout gegen Garay oder von Garay, muss man sagen, Finale nach ungefähr einer halben Stunde hat er dann zusammen mit dem Physiotherapeuten Christian Huhn, genannt Chicken, das Finale geguckt aber er war auch wieder da, als gejubelt wurde. Die Bilder zeigen, dass Christoph Kramer wohlwissend, was er da in der Hand hält, also da hat er nicht gedacht, das wäre eine Blumenvase, sondern da wusste er schon, dass das der WM-Pokal war. Ja, die Geschichte von Christoph Kramer, Wahnsinn im Grunde genommen, und die zeigt aber, was im Fußball möglich ist, und zwar alles, und das wird auch Rocco Reitz wissen. Und wenn man sich anschaut, ein Jahr zurück, Thomas, wir beide werden ja ins Trainingslager zum Tegernsee fahren, und wenn man dann ein Jahr zurückguckt, ich war mit Yannick Sorgatz da vor Ort, da war Rocco Reitz ja im Grunde auf der Kippe, da war nicht klar, ob er nach seiner Leihe nach St. Treuden überhaupt einen Platz im Kader finden würde oder ob er weiter verliehen, vielleicht sogar verkauft wird. Ja, und am Ende war er dann der große Darling der Gladbach-Fans in dieser Saison, hat wirklich seine Chance genutzt, weil andere verletzt oder nicht so performt haben. Und so macht man das, würde ich sagen. Und da will ich jetzt auch gar nicht ausschließen, dass diese Rocco-Reitz-Geschichte, die ja schon insgesamt sehr märchenhaft daherkommt, aber märchenhaft ist immer ein großes Wort, er hat sich das ja wirklich hart erarbeitet über die beiden Laien nach St. Treuden, über gute Trainingsarbeit in der Vorbereitung und über überzeugende Arbeit, vor allem in Richtung Trainer Seoane. Und damit steht er ja auch für vieles, was Borussia Mönchengladbach sein will, Thomas. Also er ist wirklich so eine Art Leitfigur.
Ja, das ist richtig, was du gesagt hast, wenn man sich das jetzt nochmal vor Augen führt, vor einem Jahr, wie die Situation da war. Natürlich gehört da zur Wahrheit, dass er dann so ein bisschen profitiert hat davon, dass renommierte Kollegen ausgefallen sind. Manu Kühne war verletzt, Christoph Kramer hatte sich verletzt, zwischenzeitlich hat sich dann auch noch Flo Neuhaus verletzt. Dass da so eine Tür aufgeht, das muss dann wahrscheinlich für einen jungen Spieler auch immer oder muss halt häufig passieren, aber sich dann auch in dieser Aufgabe und an dieser Chance festzubeißen und dann diese zu nutzen, das ist ja dann der entscheidende Schritt, und den ist Rocco Reitz auf jeden Fall zu 100% gegangen. Ich glaube, das hätte sich niemand vorstellen können, dass er dann derjenige ist, der alle Spiele für Borussia bestreitet, auf jeden Fall in jedem Spiel zum Einsatz gekommen ist, in jedem Bundesligaspiel und ab dem dritten Spieltag auch absolute Stammkraft war und vor allen Dingen im Herbst dann eine sehr, sehr überzeugende Runde gespielt hat. ja, sich dieses Festbeißen, das, ich meine, wir sehen jetzt keine Trainingseinheiten von der Nationalmannschaft, aber ich glaube, wir können uns ganz gut vorstellen, wie er da jetzt zur Sache geht, wie er da mit Eifer und Leidenschaft den Sparringspartner gibt für die Kollegen, aber eventuell ist er dann plötzlich ein Teil dieses Kaders. Und selbst wenn es nicht passieren sollte, wie gesagt, er weiß jetzt, dass er da im Fokus ist, dass der Bundestrainer ein Auge auf ihn hat. Er konnte sich jetzt mal präsentieren, konnte sich auf jeden Fall schon zeigen. Und das wird er mitnehmen, selbst wenn er dann nächste Woche nach dem Länderspiel gegen Griechenland Urlaub haben sollte, dann wird er sicherlich mit einem Lächeln auch am Strand sitzen oder was er dann auch immer macht, auf jeden Fall gestärkt in die Vorbereitung mit Borussia gehen. Ich glaube, das ist dann nochmal so ein Motivationsschub, der kann gar nicht hinderlich sein, der kann nur förderlich sein.
Ja, und Borussia wird davon profitieren. Ich glaube, da sind wir uns einig. Er wird ja viele Erfahrungen sammeln. Er trainiert jetzt mit den aktuell besten Fußballern Deutschlands zusammen und wird, wie gesagt, da sicherlich auch gefordert werden, aber auch gefördert. Es gab ja dieses kleine Video, das ist ja Wahnsinn, also das passt ja auch in die Geschichte. Er hat ja seinen 22. Geburtstag im Kreise der Nationalmannschaft gefeiert, hat ein Ständchen bekommen von den Nationalspielern. Ich vermute mal, das hat er sich ein paar Tage vorher auch noch nicht träumen lassen, bevor eben der Anruf von Julian Nagelsmann vom Bundestrainer kam. Und Rocco Reitz ist der große Gewinner der Gladbacher Saison. Neben Robin Hack sei nochmal angemerkt, der 10-Tore-Hack. Und damit gehen wir vielleicht, wo wir jetzt bei Hack angekommen sind, einen Schritt weiter, weg von Rocco Reitz hin zu einigen Personalien, die sich ergeben haben. Und eine davon hat tatsächlich auch, nicht nur, aber auch mit Robin Hack zu tun. Und zwar war Robin Hack so gut, dass die Gladbacher wohl davon absehen werden, Christos Tschollis von Fortuna Düsseldorf zu verpflichten. Der ist ja lange schon ein Thema gewesen, im Grunde schon seit mehreren Transferperioden im Fokus der Borussen. Ein Spieler, der auch wirklich passen würde. Eine Heißkiste, wie man so schön sagt. Einer, der Dampf macht, schnell, torgefährlich, Torschützenkönig der zweiten Liga. Hat im ersten Relegationsspiel in Bochum richtig nochmal performt, aufgedreht und gezeigt, was er alles kann, aber Fortuna Düsseldorf hat die Kaufoption gezogen, es gibt aber eine Ausstiegsklausel, er wäre also quasi für ungefähr, wird gesagt, 6 Millionen Euro zu haben, aber die Gladbacher werden davon absehen, einerseits, weil es andere Transferziele gibt, die vielleicht in der Wertigkeitsliste weiter vorne stehen, aber auch, weil eben Robin Hack da ist, den man da nicht jemanden vor die Nase setzen will, der dann aufgrund seiner, ja, dass er eben gekauft wird, dass er Geld gekostet hat, viel Geld dann ja auch für Gladbach, der dann sicherlich auch erstmal da spielen würde. Robin Hack soll, und da vertrauen die Gladbacher, tatsächlich seinen Weg fortsetzen, Thomas. Und ja, Jollis, wie gesagt, wäre einer gewesen, der absolut passt. Und andererseits ist Robin Hack ja auch schon ein sehr ähnlicher Spielertyp.
Ja, ich glaube, wenn man oder wenn die Gladbacher dort jetzt in die Offensive gegangen wären und sich jetzt intensiv darum bemüht hätten, Christos Tschollis zu verpflichten, dann hätte es einen klaren Plan geben müssen, wie er beispielsweise mit einem Robin Hack zusammenspielen kann. Und das ist mit Sicherheit dann nicht eine Knobelaufgabe, weil das können sich die Gladbacher dann halt zurzeit nicht leisten, einfach mal einen Christoph Tschollis zu holen und dann auf einer Position zwei Spieler dieser Art zu haben. Robin Hack hat geliefert, hat eine ganz, ganz starke Rückrunde gespielt. Und ihm jetzt einen derartigen Konkurrenten vor die Nase oder zumindest an die Seite zu setzen, ja, das gerade, und das hast du ja gesagt, es gibt halt eben Positionen, wo die Priorität, sich verstärken zu müssen, nochmal deutlich höher ist. Und deswegen kann ich diese Entscheidung durchaus verstehen. Ich kann genauso verstehen, dass natürlich Fans da vielleicht enttäuscht sind oder sich denken, Mensch, was machen die denn da? Die Spieler von Fortuna Düsseldorf und vom VfL Bochum, und da gibt's ja jetzt den einen oder anderen, der in das Blickfeld der Gladbacher geraten war oder zumindest die mit Borussia in Verbindung gebracht worden sind, die standen durch die Relegation natürlich in den letzten Wochen nochmal zusätzlich im Rampenlicht, haben sich da auch nochmal auf einer großen Bühne zeigen können. Da haben viele Gladbach-Fans geschaut und ja, Christoph Zollis war der überragende Mann des, des Relegations-Hinspiels. Und Kevin Stöger, der auch in Verbindung gebracht worden ist, der war der große Mann des Rückspiels. Ja, da schaut man natürlich drauf und da ist das natürlich jetzt erstmal ein großes Thema. Aber ich denke, dieser Kaderumbruch, der ja jetzt weitergehen muss, der kann halt nicht nach einem, da gibt's kein Schema F, wo man sagen kann, jetzt kauf mal den und dann kaufen wir den. Man muss natürlich auch ein bisschen schauen, welche Möglichkeiten gibt's, und das ist ja auch schon lange kommuniziert, dass die Gladbacher in einer Situation sind, wo sie nicht so agieren können, wie sie das vielleicht gerne wollten, sondern auch teils reagieren müssen, auf Erlöse erstmal angewiesen sind, und ja, da passte jetzt aus den verschiedensten Gründen Christoph Czollis dann nicht so richtig da rein.
Ja, du hast das genau richtig beschrieben. Es ist eben so, man kann sein Geld nur einmal ausgeben. Gut, ich zahle mal 3 Euro ein. Und das ist im Grunde das, was die Gladbacher natürlich auch drückt. Das Gleiche gilt ja auch für Ao Tanaka, der andere Düsseldorfer, der im Gespräch war, wo ja auch klar geworden ist, dass wenn das Geld reichlich da gewesen wäre, wenn man nicht drauf gucken müsste und wenn man nicht wirklich schauen müsste, welche Positionen die Gladbacher nach ihrer Generalanalyse als wirklich entscheidend erachten. Da ist dann eben ein Tanaka offenbar nicht der Spieler, der jetzt zu 100% passt. Und genau da, das ist ja wirklich entscheidend. Die Transfers müssen sitzen. Wenn man jetzt nicht in der Breite zuschlagen kann, sondern wirklich da wirklich eine Auswahl treffen muss, da muss man sich genau überlegen, sind diese Spieler die mich jetzt vor weiterbringen und die wirklich genau das mir in den Kader reintragen, was ich nicht habe. Und da würde ich mal sagen, so ein Tanaka ist ja ein Typ wie Rocco Reitz, über den wir eben ausführlich gesprochen haben. Einer, der auch schon in Richtung Offensive guckt, der natürlich auch im zentralen defensiven Mittelfeld spielen kann, aber wahrscheinlich nicht dieser, ja, wie Roland Wirkus, der Manager, immer sagt, dieser Reparierer, dieser kämpferische Typ, der ja dann eher ein bisschen fehlt neben den vielen Spielern, die man hat, die eben spielerische Momente bringen. Mal abgesehen davon, dass ein Manu Kone, dass ein Florian Neuhaus, über dessen Zukunft ja auch nachgedacht wird in Gladbach, der selber auch über seine Zukunft nachdenkt, macht es noch Sinn mit Gladbach und mir und die Gladbacher eben in die andere Richtung auch, sind die alle dann noch da? Das heißt also, viele Fragen müssen beantwortet werden. Und klar, die Fans sind ungeduldig. Sie wollen, dass jetzt wirklich was passiert. Sie wollen, dass wirklich diese Mannschaft verändert wird, dass einfach ein neuer Geist da reinkommt. Das ist auch das Ziel der Gladbacher. Neuer Geist, neue Achse, neue Spieler mit einem anderen Feuer vielleicht. Und da sind natürlich solche Spieler wie Czollis oder Tanaka und Stöger, die haben es halt in der Relegation bewiesen. Und klar, wenn die jetzt auf dem Markt sind und dann eben vom Markt genommen werden von anderen Clubs, das sorgt für Unmut, aber ich glaube, das Thema Geduld, Thomas, das wird in einer Transferperiode, zumal in einer Sommertransferperiode mit einer Europameisterschaft, dann doch nochmal ein Thema sein. Man muss ja auch schauen, was für Möglichkeiten sich vielleicht im Lauf der Zeit noch ergeben können. Die Gladbacher werden ja Kontakt haben und da gibt's vielleicht den einen oder anderen Spieler, der im Moment noch gar nicht entscheiden kann, wo es hingeht. Und ja, es wird ein Wabonspiel. Die Gladbacher müssen wirklich ein gutes Gespür für den Moment haben in dieser Transferperiode. Und dann gibt es eben die ersten Entscheidungen und die sind eben, dass Tanaka und Czollis nicht kommen werden oder zumindest akut nicht kommen werden. Man weiß ja nie, im Fußball kann sich von heute und morgen ja alles ändern. Aber das sind eben Entscheidungen, die getroffen werden und die Fans im Moment aufbringen, aber von Clubseite auch nachvollziehbar sind, in meinen Augen.
Ja, wenn man nicht aus der Position der Stärke heraus handeln kann, dann ist, was du gesagt hast, eben ganz, ganz elementar wichtig, auch Geduld zu haben. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil man das nicht selber in der Hand hat, wann es vielleicht den Transfererlös oder die Transfererlöse gibt, die man braucht. Gerade in einem Jahr mit einem großen Turnier kann sich das alles auch nochmal um ein, zwei Wochen nach hinten verschieben. Da ist der Markt, der kommt ja noch gar nicht richtig ins Rollen, weil viele Clubs es sich auch leisten können, länger zu warten, und dann funktioniert eben nicht mehr das, was, sagen wir mal, vor rund 10 Jahren gut funktioniert hat, dass Gladbach da auch immer sehr, sehr früh dran war bei interessanten Spielern, sich das aber da auch eben erlauben konnte, und sich diese Position der Stärke wieder zu erarbeiten. Das ist ja letztlich das Ziel des Clubs in den nächsten Transferperioden, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Zurzeit ist das so nicht gegeben, und deswegen muss man eben ganz genau schauen, welche Qualitäten brauchen wir ganz, ganz dringend. Du hast den Reparierer im Mittelfeld angesprochen, dass die Qualitäten eines Ao Tanaka jetzt beispielsweise, weil er jetzt da gerade im Fokus stand, eben da nicht 1:1 passen, und dann macht es keinen Sinn, einen Spieler zu holen, der vielleicht letztlich auch ausfüllt, was schon 2, 3 andere in ihrem eigenen Portfolio haben. Insofern, das gehört halt auch dazu, und dass das so ein bisschen für Unbehagen sorgt, weil man dann ja auch noch nicht so richtig die Alternativen kennt oder auch nicht weiß, wer könnte denn jetzt da dann die noch bessere Alternative für Gladbach sein und wann könnte die denn überhaupt kommen. Das ist klar, dass es schönere Szenarien gibt, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass jetzt der Juni nicht zwingend der Monat schon für Gladbach ist, wo der Kader dann am Ende stehen wird.
Nein, also der Ziel ist ja immer, dass man ins Trainingslager geht mit dem möglichst fertigen Kader, aber auch da, die Transferperiode geht ja tatsächlich bis Ende August, da läuft die Saison schon lange, da gibt es schon wieder ganz andere Konstellationen, weil es vielleicht sogar die ersten schweren Verletzungen bei dem einen oder anderen Club gibt, also das wird noch eine Transferperiode, Thomas, die uns im Fohlenfutter-Team mit Sicherheit sehr begleiten und auch fordern wird. Wir müssen ja auch immer einschätzen, was ist mit den Gerüchten, wie kann man die einordnen, was ist dran an den Gerüchten, nachhören, hier nachhören, da nachhören, man spricht viel mit den Leuten, man schaut eben, wo dann auch wirklich die Nachrichten nachvollziehbar sind oder auch nicht. Es werden ja unheimlich viele Gerüchte dann auf den Markt gefeuert. Also wenn man, glaube ich, jetzt Gladbach alle Spieler holen würde, hätte man wirklich eine komplett neue Mannschaft. Allerdings im Moment vor allem ein Mittelfeld aus 300 Menschen. Also es wäre dann relativ engmaschig, das muss man sagen, würde wahrscheinlich den Weg zum Tor, das heißt also die Gegentor oder die Defensivschwäche etwas erlösen mit, das wären dann ja 600 Beine bei 300 Leuten, also das wäre dann ja gut gestellt zumindest, aber wie wir beide gesagt haben, da wird Geduld gefragt sein. Es kommt wirklich auf Fingerspitzengefühl auch an, der Kaderplaner genau den Moment zu haben, wenn ein Spieler bereit ist, Spieler auch dann zu finden, die auch wirklich 100% Bock, wie Roland Wirkus sagt, auf Gladbach haben. Weil das war ja auch so ein bisschen der Diskussionspunkt, dass die Mannschaft einfach manchmal zu wenig ja, also man will da ja niemandem irgendwas unterstellen, das ist ja auch Quatsch, jeder Spieler wird da alles geben, aber es war immer so ein bisschen das Gefühl, dass eben so der letzte Wille da wirklich zu etwas zu reißen dann doch gefehlt hat und einfach so ein anderes Gefühl in die Mannschaft reinbringen, und da muss man genau gucken, welche Spieler bringen das wirklich rüber, welche Spieler sind dann die an der Position dann auch genau die richtigen sind und genau die Elemente reinbringen, die dem Kader fehlen, und ja, also Geduld ist gefragt. Es ist ja schon immerhin ein Neuzugang da, das ist Philipp Sander von Kiel, der Kapitän von Aufsteiger Holstein Kiel, und das dürfte einer sein, der hier mit Sicherheit mit vielen Ambitionen hinkommt, der den nächsten Schritt machen will, der Bock hat, in der Bundesliga zu spielen, vor über 50.000 Zuschauern im Borussia-Park Dinge erleben will, und das ist dann eben Robin Hack, der da jetzt so ein bisschen als Vorbild gilt, aus der zweiten Liga gekommen und dann durchgestartet mit viel Energie, mit viel Engagement, aber auch mit Geduld, denn zunächst einmal sah es ja für Robin Hack auch nicht so prall aus. Also von daher, man hat eben Rocco Reitz als den, der für die Jugend steht, der zeigt, ja, auch wenn du aus dem eigenen Nachwuchs kommst, und da gibt's ja auch ein paar Anwärter für die neue Saison, dann kannst du hier was erreichen. Und Robin Hack steht eben für die andere Seite, für die Spieler, die eben auch vielleicht aus der zweiten Liga kommen oder von einem Club, der vielleicht nicht so stark eingeschätzt wird, aber dann eben durchstarten wollen. Und darauf setzen die Gladbacher und man darf da wirklich sehr gespannt sein. Wir müssen dazu sagen, Thomas, dass auch, wenn wir den Podcast jetzt tatsächlich, wie gesagt, am Sonntag aufnehmen, dass natürlich jeden Tag auch was passieren kann. Also das heißt nicht, dass man Geduld haben muss, aber nichts passiert. Also da würde ich die Hand nicht ins Feuer legen. Beispielsweise der Stöger, du hast ihn schon angesprochen, ist ja beim VfL Bochum verabschiedet worden. Das heißt, er ist auf dem Markt. Er hat selber gesagt, dass er sich relativ kurzfristig dann auch entscheiden will, wie es weitergeht, verschiedene Angebote. Und ja, es gibt mit Sicherheit auch ganz plötzliche Entscheidungen, aber es wird eine Mischung werden, glaube ich. Es kann jederzeit was passieren, es muss aber nicht. Und deswegen üben wir uns in Geduld und harren der Dinge, die da kommen, und schauen vielleicht mal darauf, was im Kader der Gladbacher, wir haben ja eben auch schon Rocco Reitz angesprochen, passieren kann, wer vielleicht dann auch nicht mehr da ist. Und da sind ja sogar ein paar prominente Namen im Gespräch, und Christoph Kramer verhandelt mit den Gladbachern über eine Vertragsauflösung, ist zu hören. Florian Neuhaus und Sioane haben nicht das beste Verhältnis. Da kann es auch sein, dass man da getrennte Wege geht. Kone soll sowieso verkauft werden, Manu Kone. Und naja, Alassane Player, glaube ich, wenn da ein Angebot kommt, würden die Gladbacher auch nachdenken. Alle haben Vertrag, können also auch da bleiben. Aber ja, Thomas, es kann viel passieren im Kader.
Ja, das ist wieder eine Konstellation, wie wir sie in den vergangenen 2-3 Jahren eigentlich auch schon hatten, zum Teil mit anderen Protagonisten. Wenn man jetzt nochmal zurückschaut auf Spieler wie Rami Benzebaini oder Marcus Thuram, dass man in den Sommer reingegangen ist und sich gesagt hat, ja, eigentlich sind sie wahrscheinlich weg, aber dann kamen nicht so die Angebote, die sich wahrscheinlich die Spieler anscheinend vorgestellt haben, vielleicht auch mal Angebote, wo der Verein sich ein bisschen was anderes vorgestellt hat, also dass es mal für beide Seiten gepasst hätte, das hat es in den letzten Jahren eigentlich sehr selten gegeben. Jonas Hofmann ist eigentlich da ein Beispiel. Der Zeitpunkt des Abschieds war unglücklich, aber ansonsten muss man ja sagen, hat das eigentlich noch sehr gut funktioniert. Dort hat Gladbach noch Geld bekommen. Beispielsweise Nico Elvedi hat lange gewartet im vergangenen Sommer, wollte eigentlich wechseln, was legitim ist nach 8 Jahren. Ich glaube, niemand hätte ihm da einen Vorwurf gemacht. Er wollte seine Chance nutzen, nochmal irgendwo anders, nochmal einen neuen Reiz zu setzen. Ja, und wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Es kam nicht das Angebot und dann hat er dann doch nochmal verlängert. Und ja, in derselben Situation sind jetzt vielleicht nochmal einige Spieler in diesem Sommer. Da werden wir sehr gespannt sein, was sich ergeben kann, wie viele es letztlich sind, dass es plötzlich vielleicht anders als in den Jahren zuvor, wo es keiner so richtig war oder nur höchstens einer, dass es dann plötzlich 4 oder 5 sind. Aber auch das bietet ja dann dem Verein Chancen, nicht nur, dass es das Geld reinkommt, sondern dass eben der Umbruch so wie gewünscht auch deutlich forciert wird. Aber wer es dann letztlich ist, das ist zurzeit für den Verein schwer abschätzbar, und genau das ist ja nochmal so ein Punkt, eben für die ersten Verpflichtungen auch schwer zu kalkulieren, braucht man denn denjenigen, der jetzt gerade auf dem Markt ist dann überhaupt. Und sind sehr gespannt, wie es jetzt mit Neuhaus, Player, Elvedi und Co. Dann in den Sommer geht.
Das wäre ja schon ein sehr radikaler Umbruch dann, ne? Patrick Herrmann und Toni Janschke, auch zwei ewige Borussen, sind in den Ruhestand gegangen, in den fußballerischen Ruhestand, und Neuhaus, es kam dann 2018 zu Gladbach, Player ebenfalls 2018, Kramer ist auch schon ewig da, alle und Elvedi sowieso seit 2015, also alle sind in den Top Listen der Vielspieler für Gladbach mit dabei. Also das wäre schon sehr extremer Schnitt, wenn da alle jetzt nicht mehr da wären oder ein Teil davon geht. Also zwei, wie gesagt, mit Janschke und Herrmann sind ja auf jeden Fall weg. Also das wird jetzt wirklich eine Geschichte werden, wo das Gladbacher Team ein komplett neues Gesicht bekommt. Wichtig ist, finde ich, dass Qualität durch Qualität ersetzt wird. Also und auch da, wie gesagt, sind wir wieder beim Fingerspitzengefühl. Wirklich jetzt, ja, man muss einfach sagen, die Transfers müssen sitzen, damit eben nicht passiert, was wir eben schon im Kontext mit Aue angesprochen haben, dass die Gladbacher noch weiter abrutschen. Denn ja, hinter ihnen ist im Grunde nur noch der Abgrund. Das muss man ja einfach so blöd sagen. Die letzte Saison war ja nun haarscharf dran, da wirklich in größte Physematenten zu geraten. Und ja, was noch weiter unten ist, ja, da ist nicht mehr viel Puffer oder gar kein Puffer. Deswegen, also es muss das, was jetzt getan wird, das muss sitzen. Das wissen natürlich auch Cioan und Roland Wirkus, die jetzt da mit Steffen Korrell und den anderen Kaderplanern da an der Arbeit sind. Schmadtke ist noch dabei. Und die ganzen Scouts, also da wird jetzt fieberhaft gearbeitet und ja, wie gesagt, Geduld ist gefragt.
Es ist mit Sicherheit so, dass die Gladbacher da eben halt noch schauen müssen, wie sich der Sommer entwickeln wird. Abzuschätzen ist das eben am Anfang Juni noch nicht. Und ja, das wird sicherlich eine Aufgabe der Gladbacher in den kommenden Wochen zu sein, da sehr, sehr kluge Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, sie haben nicht überall das Heft des Handelns in der Hand, müssen schauen, wie sich Dinge entwickeln. Aber daraus können sich ja auch Chancen eben auch entwickeln und was Gerardo Ceane gesagt hat vor ein paar Wochen, völlig unabhängig von der Position des einzelnen Spielers, es wird wichtig sein, dass man auch irgendwo Führungsqualität dazu holt. Das ist eine Qualität, die ist natürlich sehr speziell, die hat halt nicht jeder Spieler, und wenn man einen fußballerisch guten Mann holen kann, dann weiß man nicht hundertprozentig, ob der jetzt dann auch in Sachen Führungsqualität dann auch vorangehen wird oder vorangehen kann. Also das ist mit Sicherheit eine sehr große Herausforderung, wenn denn die Kabine sich so stark verändert, wie wir das jetzt zum Teil skizziert haben. Sie wird sich ja zwangsläufig durch den Abgang von Patrick Herrmann und Toni Janschke schon sehr verändern, weil die beiden Spieler vielleicht auf dem Platz jetzt nicht mehr ihre Rolle gehabt haben, wie sie das vielleicht vor 10 Jahren und zumindest vor einigen Jahren noch hatten. Aber in der Kabine waren sie mit Sicherheit wichtig. Christoph Kramer hast du angesprochen, der in dieselbe Kategorie gehört, weil er seit 10 Jahren hier Profi ist bei Borussia. Insofern, da tut sich was, und ja, da Leute zu finden, die auch mitführen und die relativ schnell ankommen können, das ist keine leichte Aufgabe für die Gladbacher.
Zumindest eine Aufgabe, da sind wir bei einer weiteren Personalie, die geklärt ist, ist eben geklärt. Es gibt einen neuen Torwarttrainer, Fabian Otte, der zuletzt sich um die Keeper gekümmert hat, wechselt ja in die USA, wird Head of Goalkeeping des US-Verbandes. Und sein Nachfolger kommt vom VfB Stuttgart, dorthin, wo sein Vorgänger gegangen ist, damals Steffen Krebs. Und der Nachfolger ist André Wachter. Er war selbst früher mal Torwart, musste seine Karriere früh beenden wegen einer schweren Schulterverletzung. Und ja, ist dann jetzt eben Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum, leitete dort die Torwartarbeit im Nachwuchsleistungszentrum des VfB, des deutschen Vizemeisters der vergangenen Saison, des Champions League Teilnehmers. Und ja, kann man sagen, Gladbach holt jemanden vom VfB Stuttgart, von einer deutschen Topmannschaft, der jetzt eben, und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, der eine ähnliche, ja, sagen wir mal, Torwartschule genossen hat, wie eben sein Vorgänger Otte und aber auch schon Steffen Krebs, die ja alle einen sehr ähnlichen Ansatz haben in der Torwartausbildung, in der Arbeit mit den Torhütern. Und ja, da ist jetzt jemand 34 Jahre alt, also jemand, der auch mit Steffen Krebs auch schon viel gearbeitet hat, Alexander Nübel mittrainiert hat und die anderen Profitorte des VfB, also einer auch mit viel Erfahrung schon. Personalie geklärt, und ja, aber wo Thomas Torhüter war jetzt tatsächlich auch nicht das Problem der Gladbacher, und deswegen ist jetzt auch nicht überraschend, dass diese Personalie mit am schnellsten geklärt ist.
André Wachter wird auf jeden Fall ein spannendes Torhüter-Team hier vorfinden, mit einem sehr, sehr interessanten Zweikampf um die Position 1, wenn man denn davon sprechen kann. Jonas Omlin war in der vergangenen Saison sehr, 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 sehr lange verletzt, sehr viel verletzt. Aber wenn er dann fit war, war er die Nummer eins, ist ja auch mit dem Status vor anderthalb Jahren gekommen im Winter und hat sich sehr, sehr schnell als eine Führungskraft positioniert. Er geht da sicherlich in der Favoritenstellung in die neue Saison, aber Moritz Nikolas hat seinen Job ganz, ganz toll gemacht, war ein hervorragender Vertreter und hat sich in Stellung gebracht sozusagen. Ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Konstellation bei den Torhütern, aber wie du schon gesagt hast, das war mit Sicherheit nicht die Sorgenposition der Gladbacher. Da wird sich wahrscheinlich relativ wenig tun müssen jetzt im Sommer. Da werden wir in den kommenden Wochen an dieser Stelle mit Sicherheit über andere Positionen häufiger reden.
So sieht's aus. Unter anderem ja auch über die Trennung. Was ich hoffe, gerade auch im Fall Christoph Kramer, dass es da nicht irgendwie in einen Rosenkrieg übergeht. Da sind natürlich bestehende Verträge, die auch verlängert worden sind, bei Neuhaus, bei Kramer, bei LWD. Und da kann man als Club natürlich auch nicht einfach drüber hinweggehen. Ich hoffe, dass die Gespräche da, beziehungsweise bei LWD und Neuhaus wird es ja möglicherweise auch auf die Angebote ankommen, die dann ins Haus flattern. Und dass eben bei Christoph Kramer irgendwie die Parteien sich vernünftig einigen. Das finde ich schon sehr wichtig, denn Kramer ist ja nun wirklich eines der Gesichter Borussias geworden. Wie gesagt, 2014 Weltmeister. Das wäre mein Appell an alle Seiten, da irgendwie eine gute Lösung zu finden. Und Thomas, für heute, 45 Minuten sind fast rum, kommen wir, glaube ich, zum Ende, oder?
Ja, wir brauchen zumindest keine Nachsprech- oder Nachspielzeit. 45 Minuten sollten für dieses Mal genügen, ja.
Ja, das ist selten geworden im Fußball, dass man wirklich pünktlich zur 45. Minute abpfeift. Wir werden das jetzt tun und Thomas, nächste Woche bist du dann mit der Kollegin Hanna Gobrecht hier am Mikrofon. Bis dahin wünschen wir allen Menschen dann ein sportverbundenes Vergnügen. Es gibt ja Länderspiele zu gucken, vielleicht mit Rocco Reitz. Da drücken wir mal die Daumen, dass er es zum Debüt schafft. Ich würde fast sagen, ich gehe davon aus, er ist ja dabei. Und dann hört man sich auf diesem Kanal dann in einiger Zeit wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de